Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres fantastischen, nie dagewesenen intergalaktischen Podcasts. Der deutsche Außenminister Wadefuhl war in Damaskus, in einem total zerstörten Teil von Damaskus. Er hat gesagt, er sehe es schlimmer aus als in Deutschland nach 45. Und er sagt, dorthin könne man so ohne weiteres niemanden zurückkehren lassen, zurückführen, denn hier können kaum Menschen richtig würdig leben, hat er gesagt. Und jetzt denken viele Leute in der CDU, warum besetzen die Grünen immer noch das Außenministerium? Das ist eine ganz kuriose Entwicklung. Wie finden Sie das?
Ja, vielleicht hat er sich irgendwo in der Kantine an diesem Morbus Baerbock angesteckt. Politik, Außenpolitik zu machen, unter dem Eindruck emotionaler Impulse zu machen. Und ja, ich kann mir das gut vorstellen und meine es auch überhaupt nicht zynisch, dass der Bundesaußenminister dahin geführt wird, dass er sich dahin führen lässt und sich das anschaut. Und das sieht aus wie eine Trümmerwüste, wie manche Teile Deutschlands nach 1945. Andererseits, daraus dann einen ganz allgemeinen Schluss zu ziehen, ist sowas von saudoof, tut mir leid, und sowas von unpolitisch und unbedacht in einer auch letztlich innenpolitischen Diskussion, dass es einem die Zehennägel aufrollt. Das ist dann auf der nach unten offenen Baerbock-Skala ein Wert von minus 20, keine Ahnung.
Ja, also offenbar sind auch CDU-Politiker nicht gefeit gegen Anstand. Das merkt man bei Herrn Wadefuhl. Allerdings sein Unionsfraktionsvize Günther Krings, der macht es dann, ich möchte mal sagen, der überkompensiert sozusagen den Anstand von Herrn Wadefuhl durch besondere Widerwärtigkeit. Er hat nämlich gesagt, und jetzt bitte ich alle mal genau hinzuhören, ist schon, also wenn es nicht so furchtbar wäre, wäre es auch komisch. Er sagt, der Zerstörungsgrad eines Landes sei als Argument gegen eine freiwillige oder pflichtgemäße Rückkehr ungeeignet. Das ist interessant. Das bedeutet, lassen wir uns mal kurz auf dem Zünkchen hier zergehen. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Gazastreifen. Der ist, glaube ich, vollständig radikal, komplett zerstört. Da steht buchstäblich nichts mehr. Herr Krings würde jetzt sagen, naja, aber der Zerstörungsgrad, das ist ja kein Argument. Natürlich kann man da auch zurückkehren, weil irgendeinen kleinen Krümel, Trümmer irgendwie so findet man doch immer, um sich darunter zu verstecken, wenn der Winter kommt oder Wasser. Naja, wer braucht Wasser und Strom und was soll der ganze Quatsch und so.
Lassen Sie uns immer bei Syrien bleiben.
Ja. Und bei Herrn Krings. Ich kenne Herrn Krings
gerne
gar nicht.
Bei Herrn Krings, ja, Moment. Ich wollte nur noch einen Punkt zu den Äußerungen von Herrn Außenminister Wadefuhl machen, dass man dort nicht in Würde leben könne. Damit hat er übrigens den Millionen, zig Millionen Syrern, die in Syrien leben, die Würde abgesprochen. Mal so ganz nebenbei.
Auf Backe.
Hat er schön gemacht. Ja doch, nee. Der denkt eben nicht von hier bis zum Türpfosten. Selbst der Herr Krings hat noch einen Punkt, auch wenn Sie das in Ihrem spöttisch bösartigen Vortrag nach Kräften versucht haben unterzuflügen. Er hat einen Punkt, mindestens mal bei der Frage, was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen, Syrer, vor roundabout 10 Jahren oder länger oder kürzer vor einem Bürgerkrieg geflohen sind und nur deswegen, wegen des Bürgerkrieges in ihrem Lande, Schutzanspruch hatten und Schutz bekommen haben in Deutschland, aber dieser Bürgerkrieg seit nunmehr einem Jahr beendet ist. In Teilen des Landes hat es eine Parlamentswahl gegeben. Das Land liegt in Teilen in Trümmern und muss jetzt wieder aufgebaut werden. Was bedeutet das, wenn der Schutzgrund wegfällt?
Aber Blume,
ist das egal?
Sie machen jetzt, Sie plustern sich, es ist so rührend, Sie so Ihnen so zuzugucken, wie Sie sich so aufplustern. Sie haben vollkommen recht. Niemand bestreitet das, auch ich nicht. Wollen Sie jetzt länger versuchen, Türen einzurennen? Ganz kurz.
Ja.
Die weit, weit offen stehen. Ich kann nur, rasen Sie hindurch, lieber Kollege Blume. Die Tür steht weit offen. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Da war ein Bürgerkrieg. Vor diesem Bürgerkrieg sind die Leute geflohen. Dieser Bürgerkrieg ist vorbei. Das bedeutet, der Krieg als Grund, in Deutschland zu bleiben, existiert nicht mehr. Das sehe ich genauso wie der Bundeskanzler. Punkt, Absatz. Und jetzt stellt sich die Frage,
was bedeutet
das? Und nö, das ist auch klar, was das bedeutet. Das bedeutet, dass im Prinzip im Prinzip alle diese Leute, die deswegen hergekommen sind, jetzt rückkehrpflichtig sind, Gedankenstrich, es sei denn, nee, die sind rückkehrpflichtig, Punkt. Und dann fangen sozusagen die interessanten Argumente an und über die wollen Sie nicht reden und über die will auch Herr Spahn nicht reden, der am liebsten Herrn Wadefuhl, glaube ich, wirklich zu den Grünen abschieben würde. Das ist auch plötzlich Herrn Merz alles wahnsinnig peinlich. Und der Argumente sind ja viele. Eins der Argumente ist, und das war das, was Wadefuhl am Wickel hatte, na klar müssten die Leute hier, die in Deutschland sind, zurück. Sie können bloß gar nicht, denn hier gibt es noch gar nichts, wohin die zurückkehren können. Und solange die nicht hier auf annähernd so würdige Weise, und das ist natürlich jetzt das zentrale Argument, leben können, wie wir das sozusagen nach unseren Wertmaßstäben für notwendig und für richtig und für würdig erachten, solange können wir sie nicht zwingen, zurückzugehen.
Kann ich kurz mal rausgehen und aufs Klo, weil es dauert ja noch ein bisschen bei Ihnen.
Ja, Sie können sich über die ganze Sache lustig machen. Ich finde es gar nicht so lustig. Was wir hier sehen, ist sozusagen der Niedergang sämtlicher Maßstäbe aus Angst vor der AfD. Und das nervt mich.
Jetzt haben Sie wirklich alles gesagt, was Sie sagen wollten. Was machen wir denn die restliche halbe Stunde? Mann,
dann gebe ich Ihnen Zeit, das zu verstehen.
Danke. Also, Radio Augstein befindet, im Prinzip müssten 950.000 Syrer oder mindestens ein großer Teil von ihnen zurück, aber in der Praxis geht das nicht. Und noch einmal, was bedeutet das dann? Oh, in der Praxis bleiben sie. Dann können sie ihr Prinzip sich auch sauber in die Haare schmieren. Tut mir leid. Das ist nämlich gar nichts wert. Und mir tatsächlich geht es um dieses Prinzip. Ich glaube, die Aufnahme von 1 Million Syrer war eine sehr großherzige, sehr aufwendige, wie ich finde, immer noch berechtigter Entschluss der damaligen Bundesregierung und ihrer Nachfolger angesichts eines Bürgerkrieges. Nun ist er halt vorbei und jetzt stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen ist Rückkehr zumutbar und wer muss eigentlich argumentieren? Müssen wir als die aufnehmende Gesellschaft, als die schutzbietende Gesellschaft argumentieren, okay, Schutz brauchst du jetzt nicht mehr, aber die Dichte der Fernseher in Syrien muss wieder so sein wie vor dem Krieg. Die Häuser müssen mindestens zur Hälfte wieder stehen. Wo ist da die Grenze und wer zieht sie? Und wenn Sie sagen, da kann man nicht leben und man kann nicht zurückkehren, dann noch einmal beweisen Ihnen 10 Millionen Syrer, die dort leben, dass das geht.
Ja.
Und zweitens beweist Ihnen 1 Million Menschen, Syrer, die in ihrer Heimat, und es ist ihre Heimat, zurückgekehrt sind aus freien Stücken, aus Ländern, die näher an Syrien liegen als Deutschland, dass man auch zurückkehren kann. Blume. Und übrigens, das UNHCR, das nun keine rechtsradikale AfD-nahe Vorfeldorganisation ist, sagt, im kommenden Jahr wird es noch einmal 1 Million geben. Also alle ihre Argumente sind durch die Praxis widerlegt.
Nein, es ist interessant, es ist hübsch zu sehen, wie wir, obwohl wir einige Übungen haben, komplett aneinander vorbeireden können bei so einem Thema. Das UNHCR sagt, ich habe gerade gelesen, Süddeutsche Zeitung, 4. November, glaube ich, Syrien ist am Limit, die Aufnahmekapazität schon jetzt erschöpft. Sagt das UNHCR, was Sie gerade zitiert haben. Denn es sind in der Tat viele Leute aus den Nachbarländern zurückgekehrt und die paar Häuser, die es da noch gab, in denen man überhaupt halbwegs wohnen könnte, die sind jetzt eben besetzt. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert mit den... Gerne.
Aber warum sagt das UNHCR dann, 1 weitere Million wird kommen? Wissen die jetzt, die Menschen, die kommen, ist besser als das UNHCR?
Nein, aber vielleicht kommen
das
die,
darf ja
vielleicht,
nicht sein.
Vielleicht geht also, es den Leuten. Pass auf, ich versuche es jetzt mal unpolemisch. Seien Sie doch auch so Nettes zu tun, denn die Leute dort, für die ist das gar nicht so lustig wie für Sie und für mich. Weil wir gehen nämlich nachher schön nach Hause und haben fließend Wasser und ein Klo und unsere Kinder gehen zur Schule. Das trifft für die meisten Leute dort gar nicht zu. Deshalb, ich bin da gar nicht so nassforsch drauf wie Sie und der Kollege Spahn. Und ich sehe auch den Ausländern nicht immer in allererster Linie als einen, den man möglichst schnell wieder loswerden muss. Sondern ich bin der Meinung, wenn die Leute hier sind einmal, sind wir für sie verantwortlich und zuständig und wir müssen sie behandeln nach den Maßstäben, die wir hier für normal halten. Ich nehme jetzt mal an, ich will jetzt wirklich dem Libanon nicht zu nahe treten, dass dort andere Maßstäbe normal sind. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass ein Syrer sagt, hier im Libanon geht's mir echt beschissen. Da geht es mir vielleicht in Syrien sogar noch ein bisschen besser, selbst wenn da alles in Trümmern liegt. In Deutschland geht es ihm aber nicht so beschissen wie im Libanon. Und ich würde Sie jetzt gerne mal fragen und Herrn Spahn und die Kollegen von der AfD, wollen Sie, dass es dem Syrer in Deutschland so schlecht geht, dass er denkt, da kann es in Syrien nur noch besser werden? Möchten Sie das?
Also ich kann schlecht für die AfD
antworten. Sagen Sie doch einfach ja oder nein. Möchten Sie das?
Natürlich nicht.
Danke.
Aber ich antworte nicht für die AfD, die Sie mir ja gleich mit unterschoben haben, nicht wahr? Von wegen, wir lassen jetzt mal die Polemik beiseite, lieber Kollege Augstein. Also, Sie haben recht. Das Ziel kann nicht sein, Menschen, die schon Schutzanspruch haben, also Syrer zum Beispiel, die ihn hatten wegen des Bürgerkrieges, die ihn jetzt auch gar nicht mehr gewährt bekommen, weil der Bürgerkrieg ja nicht mehr ist. Also, dass die hier schlechter behandelt werden, als es unseren Standards entspricht, nur damit sie quasi auf einem Level mit wesentlich ärmeren, wesentlich schlechter gestellten Ländern leben. Aber ich finde, das führt ganz ehrlich und ganz nüchtern, ich glaube, diese Betrachtung führt in die Irre. Die Libanesen haben übrigens pro Kopf viel mehr Syrern Schutz gewährt, also sie waren viel großzügiger noch als meinetwegen Deutschland und haben das nach ihren Möglichkeiten getan und bestimmt nicht absichtsvoll bösartig auf niedrigem Niveau. In Deutschland ist es genauso gewesen, hier wurde nach hiesigen Standards Schutz gewährt, aber eines ist ja dasselbe, nämlich der Umstand, es wurde Schutz vor etwas gewährt und dieses Etwas existiert nicht mehr. Und jetzt müssten Sie mal eine Frage beantworten, wenn das nicht zählt, was war das dann, was wir da gewährt haben? Dann war es ja offenkundig kein temporärer Schutz, so wie es angelegt und offiziell genannt wurde, sondern dann war es ein Daueraufenthaltsrecht, ganz egal, ob jemand dann arbeitet oder nicht arbeitet. Ist es das, was Sie wollten?
Nein, das ist definitiv nicht das, was ich will. Und ich bin vollkommen, deshalb habe ich ja eben schon gesagt, diese Tür steht weit offen. Ich bin der Meinung, dass die Leute im Prinzip zurückkehren sollten, wenn die Bedingungen dort so sind, dass wir der Meinung sind, und das hat ja Herr Wadefuhl gesagt, mit dem würdig leben, dass wir der Meinung sind, da können Menschen würdig leben. So kompliziert ist das gar nicht. Drehen Sie sich doch jetzt keine Locken auf der Glatze, kommen Sie von Ihren komischen Rechtspositionen runter und gucken Sie sich einfach die Wirklichkeit an. Hier geht ein Kind vielleicht zur Schule und in den Kindergarten. Wollen Sie jetzt, dass dieses Kind mit seiner Familie zurückkehrt, auch wenn es dort keine Schulen gibt? Ja oder nein? Und da würde ich sagen, und Herr Wadefuhl offenbar auch, nein, das wollen wir nicht. Das können wir sozusagen mit unseren Wertmaßstäben nicht vereinbaren. Dadurch wird Ihr Argument, dass die im Prinzip rückkehrpflichtig sind, überhaupt nicht weggenommen. Das bleibt immer noch bestehen. Sie haben völlig recht. Kein Krieg mehr. Aber dieses Kind ist jetzt ja in Deutschland. Es geht ja hier zur Schule und in Syrien gibt es dann eben keine Schule. Wollen Sie, dass dieses Kind in ein Land zurückgeht, wo es keine Schule gibt? Frage an Sie. Ja oder nein?
Ich würde gerne wissen, woher Sie wissen, dass es in Syrien keine Schulen gibt. 40 Millionen Syrer. Das wissen Sie offenkundig. Ich weiß es nicht.
Ah, auch ein interessanter Punkt. Ganz kurz. Super interessanter Punkt. Das bedeutet, auch Sie sind der Meinung, die Frage, ob die zurückkehren sollten oder nicht, hängt von der faktischen Lage an Ort und Stelle ab. Dann sind wir ja schon von Ihrem apodiktischen Rechtsstandpunkt sind wir dann schon mal weg.
Moment, ganz ruhig. Ganz ruhig.
Sehen Sie zu, wie alles Kollege Blome sich beide Beine bricht und durchs Eis hindurch rasselt. Bitte jetzt.
Ich bin der Meinung, dass es kein Argument gegen Rückführung und Rückkehr ist, dass das Land, in das sie zurückkehren, schlechter gestellt ist, in jeder Hinsicht schlechter gestellt sein kann oder schlechter gestellt ist, als das Land, aus dem sie kommen, wo sie zeitweilig Schutz gewährt bekommen haben. Ja, das wird für manche Leute dann, wenn sie so wollen, eine Art Rückschritt sein in der materiellen Versorgung. Und ich frage mich, ob das nicht zumutbar ist, angesichts des Umstandes, dass es halt ihre Heimat ist.
Sie schwurbeln sich einen weg.
Nein, ich habe doch ganz klar gesagt.
Nein, Sie beantworten die Frage nicht. Das heißt also, ja, wenn das Kind da nicht zur Schule gehen kann, dann hat es halt Pech gehabt. Das ist Ihre Antwort. Das ist dann halt so. Das ist dann so.
Sie unterstellen, dass es nicht zur Schule gehen kann. Das wissen Sie gar nicht. Sie bauen einen Case, von dem ich nicht weiß, ob er stimmt. Wie soll ich darauf antworten?
Na gut.
Und noch einmal, ich habe ja ganz generell gesagt, das wird ein materieller, mutmaßlich zumindest, materieller Rückschritt sein, zumindest für bestimmte Menschen. Und ich würde auch nicht mit den kleinen Kindern anfangen, sondern ich würde jene 300.000 erwerbsfähigen Syrer im erwerbsfähigen Alter unter 50, über 20 nehmen, die im Bürgergeld sitzen. Warum gehen die nicht schnell nach Hause, unabhängig von der Frage, wie es da aussieht?
Aber
in die Schule müssen sie nämlich nicht mehr.
Auch da bin ich völlig Ihrer Meinung. Ich bin nämlich nur implizit in dem, was Sie eben gesagt haben, steckt drin, nicht alle Syrer sollen zurück, sondern wir gucken uns jetzt genau an, welche von den Syrern eigentlich zurück sollen und welche wir behalten wollen. Übrigens kluge Politiker, die anders als Herr Spahn tatsächliche exekutive Verantwortung haben, wie nämlich der bayerische Innenminister Herrmann, kein richtiger Linker, auch kein Multikulti-Fan, ja, CSU-Politiker, wirklich von altem Schrot und Korn, sagt, wir haben hier in ganz viele Leute in Deutschland, die aus Syrien kommen, die im Gesundheitswesen arbeiten und wir verstehen auch, dass die in Syrien auch gebraucht werden, aber ehrlich gesagt, wir brauchen sie auch und wir wären heilfroh, wenn die bei uns bleiben. Das ist doch, das zeigt doch, dass man sozusagen gar nicht sagen kann, die Syrer sollen zurück, weil der Krieg vorbei ist, sondern man sagt, der Krieg ist vorbei und jetzt gucken wir mal, welche von den Syrern wollen wir eigentlich hier behalten? Weil wir nämlich auch ein Eigeninteresse haben als aufnehmendes Land, weil wir ein Migrationsland sind und sagen, ey Leute, wir brauchen dringend Menschen, die bei uns arbeiten. 65% der Syrer, die hier arbeiten, arbeiten in sogenannten systemrelevanten Berufen. Das sind mehr als in der durchschnittlichen deutschen Bevölkerung sonst. Das heißt also, die, die hier Jobs haben, haben offenbar Jobs, wo wir ganz froh sein können, dass die hier sind. Tauchen die bei Herrn Spahn eigentlich auch auf in seiner Rückführungsfurie?
Natürlich, als jene, die eben nicht gehen sollen und auch nicht gehen müssen, weil sie ja ihr Land, weil sie ja ihr Leben hier selber finanzieren können. Die haben also eine echte Wahlfreiheit. Will ich hier bleiben oder will ich in meine Heimat zurück? Andere, wie ich finde, haben diese Wahlfreiheit nicht. Und das Problem an Herrn Wadefuhls Äußerung war doch, das ist ganz egal, ob jemand zurückkehren sollte oder vielleicht besser nicht zurückkehren sollte. Er kann gar nicht zurückkehren, weil das Land sieht so aus wie Deutschland nach 45. In übrigens, nur noch mal ein kleiner Funfact aus der Abteilung Geschichtswissenschaften. In das Deutschland nach 1945 sind noch 12 Millionen Flüchtlinge eingewandert, wenn man so will. Das waren Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten, wie das damals hieß, die allesamt nach Westen kamen. Also in den Trümmerhaufen Deutschland 45 kamen die Flüchtlinge nach hinein und haben trotzdem irgendwie überlebt. Ich sag's nur, ich will das ja nicht vergleichen und ich will auch niemandem... Nein, ich will nur sagen, wie abseitig doof diese historische Parallele ist, die nicht ich gezogen habe, sondern der Bundesaußenminister namens Baerbock. Wadefuhl.
Ja, Herr Steinmeier, der ja unser Bundespräsident ist, der hat in diesem Zusammenhang mal was Kluges gesagt, wie ein evangelischer Pastor, aber immerhin jemand, der vor den Trümmern eines Krieges steht, sein Erschrecken äußert und sich selbst laut fragt, kann man darin wohnen? Diesem Erschrecken kann man auch mal eine Weile Raum lassen. Wie gesagt, unser Bundespräsident als evangelischer Pastor des Landes, auch das würde man Herrn Spahn gerne mal ins Stammbuch schreiben.
Aber die Zeiten sind andere und da sind Sie doch bei Ihrem Thema.
Da sind wir jetzt beim Thema. Die Zeiten sind andere. Die Zeiten sind deswegen andere, weil die Angst vor der AfD schon dazu geführt hat, dass alle Leute denken und argumentieren, als seien sie selber AfD-Politiker. Und Herr Wadefuhl eben nicht. Nein, er ist sozusagen ein anständiger, bürgerlicher CDU-Politiker geblieben, der sich eben nicht vom rechten Mob sozusagen um seine eigenen Wertvorstellungen bringen lässt. Und das finde ich gut so und das rechne ich ihm hoch an. Das meine ich ganz im Ernst. Ich bin froh, dass wir so einen Außenminister haben von der CDU. Hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich der Partei, finde ich aber gut. Es ist ja auch in Teilen ja auch eine anständige Partei. Bloß man sieht eben, wohin sich die Partei entwickelt, unter Jens Spahn sich entwickeln würde, wenn er wirklich der Hoffnungsträger und der designierte Nachfolger von Friedrich Merz ist, nämlich in die AfD-Richtung. Der kann gar nicht schnell genug anfangen, die CDU-AfD-fit zu machen. Und daran kann man es hier mal wieder sehen, an seinen Äußerungen zu Herrn Wadefuhl.
Ich finde, das ist eine echt billige Unterstellung. Nehmen wir es doch mal einen Schritt mit ein bisschen weniger Schaum für uns vor. Das deutsche Asylsystem, das deutsche Aufnahme-, Zuwanderungs-, Flucht-, wie auch immer, Konstrukt hat im Moment einen roten Faden beziehungsweise ein Gesamtfazit und das lautet, wer einmal hier ist, wer es einmal bis auf deutschen Boden geschafft hat, kann und darf in aller Regel für immer bleiben. Das ist aber nicht der Sinn der Übung gewesen, wenn wir ehrlich sind, denn viele dieser Status sind zeitlich befristet. Das ändert aber nichts daran. Das heißt, die Praxis des Rechtes ist eine andere als der Geist und Sinn des Rechtes.
Das sehe ich nicht
und
so.
Moment, so ist es aber zumindest kodifiziert und aufgeschrieben. Und immer wieder, angesichts der großen Zahlen, kommt die Debatte darauf zurück. Ob mit AfD oder ohne AfD. Sie kommt darauf zurück. Und die Bundesregierung bzw. die gesamte politische Gesellschaft hat darauf keine richtige Antwort. Und nun exerzieren wir es am Beispiel der rückkehrpflichtigen, willigen,
ich eine Antwort.
Fähigen.
Hören Sie doch auf.
Noch einmal durch.
Nein, ich habe eine Antwort. Und es gibt auch keinen Widerspruch.
Da hat Herr Radefuhl sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Nein, es gibt keinen Widerspruch, sondern es ist so, dass wir bestimmte Wertvorstellungen haben. Und die greifen ineinander und sie haben aufeinander Konsequenzen. Das ist übrigens nicht unüblich im Rechtswesen. Das kennt auch jeder aus seinem persönlichen Leben sozusagen, dass Entscheidungen sich gegenseitig Bedingungen und Auswirkungen aufeinander haben. Hier liegt zum Erst die moralisch absolut richtige und auch übrigens politisch damals, finde ich, auch unabweisbare Entscheidung vor, Flüchtlinge reinzulassen.
Ja.
Und danach kommt dann, weil sie dann halt da sind und dadurch neue Realitäten entstehen, geht es eben nicht mehr um dieses diese Rechtsfrage, ja, die sind hier reingekommen, dann müssen sie wieder rausgehen, sondern das Kapitel ist abgeschlossen. Jetzt kommen sozusagen die anderen Maßstäbe greifen jetzt, nämlich die Frage, was ist mit unserer Verantwortung für diese Menschen? Und wohin das führt, ganz kurz, wohin das führt, die Angst vor diesem Automatismus, ja, wer einmal rein ist, kommt nicht mehr raus. Das sehen Sie ja daran, als neulich eine Reihe von deutschen Städten gesagt hat, wir nehmen verwundete Kinder aus Gaza auf und kümmern uns um die, hat das Innenministerium gesagt, lieber nicht, weil am Ende des Tages, flüster, werden wir die nämlich nicht mehr los. Und deshalb sollen die hier auch bloß nicht erst reinkommen. Und das ist natürlich,
aber was ist denn
ich verstehe genau Ihren Punkt. Das ist scheinbar ein Argument gegen mich. Ich habe das wohl begriffen.
Was ist denn die Antwort auf dieses Dilemma?
Die Antwort auf das Dilemma ist, scheißegal, die kommen hier trotzdem rein, wir kümmern uns um sie. Und wenn sie nach Hause gehen können, weil in Gaza irgendwie man wieder einen Lichtschalter anmachen kann, dann gehen die halt nach Hause. Und wenn nicht, dann bleiben die halt hier und werden hier Augenarzt. Und wenn die hier, ganz kurz, wenn die hier am Bahnhof rumhängen und Drogen verkaufen und das Stadtbild ruinieren, wie Merz gesagt hat, dann haben wir ein polizeiliches Problem, ein Sozialarbeiterproblem, ein Strafvollzugsproblem, I don't know what. Dann haben wir gesellschaftliche Probleme, um die müssen wir uns dann kümmern. Punkt.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Naja, also wir machen dann, am Ende kümmern wir uns um ganz viele Probleme, weil wir vorne nicht uns an unser eigenes Recht gehalten haben, weil wir glauben, das sei unmoralisch. Das ist the bottom line von dem, was Sie sagen. Das finde ich ganz schön defensiv. Und ich meine es gar nicht böse. Das finde ich eine Art von Selbstaufgabe. Also wir haben ein Asylrecht, das sagt, kriegst du kein Asyl, wie ganz weniger sowieso nur, vor politischer Verfolgung, bekommst du aber in diesem Fall einen Schutz vor dem Bürgerkrieg. Aber der ist temporär, das sagen wir dir auch. Und wenn der Bürgerkrieg zu Ende ist, dann musst du zurück in deine Heimat, da solltest du nämlich sowieso hin. Vielleicht hast du sogar eine moralische Pflicht, zurückzugehen, gerade wenn du ein junger Mann bist, um da zu helfen, dein Land, das Land deiner Väter, deiner Mütter, wieder aufzubauen. Das alles räumen wir ab und sagen, jetzt ist er mal hier, dann ist er eben hier, dann müssen wir damit klarkommen. Und wenn wir damit nicht klarkommen, dann ist es auch noch unsere Schuld. Jetzt langt's, Augstein.
Also ich würde das Thema gerne abschließen mit einem Zitat von einem Artikel von Christoph Reuter, Spiegelkorrespondent in der Gegend, der sich echt gut auskennt. Das hat er wirklich hübsch beschrieben. Wie die Ministeriumsspitze selbst die Lage in Syrien einschätzt, zeigte sich bei der Planung einer letztlich gescheiterten Delegationsreise im August von Beamten nach Damaskus. Die Teilnehmer sollten ausschließlich in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs sein und jede Nacht zurück in den Libanon fahren. Übernachten in Damaskus, so etwas sei viel zu gefährlich. Finde den Fehler.
Ja, vielleicht für einen deutschen Diplomaten, der womöglich von irgendeiner Gurke dann entführt werden könnte. Wie viele Menschen leben in Damaskus? Ohne gepanzertes Fahrzeug, weil sie keins haben?
Ja, schnicki, schnacki, schnucki. Neues Thema.
Dann bin ich dafür, dass wir über den Kommunismus reden.
Ja.
Kommunismus. Der jetzt in New York, Big Apple, der Stadt des Geldes und des Glitzers,
endlich
Einzug gehalten hat.
Ich freue mich natürlich.
Herr Mamdani, der, und da muss ich sagen, stimme ich jetzt zum allerersten Mal wirklich seit ganz langem in Ihre Wehklage über den deutschen Journalismus ein. Was für ein triumphaler Sieg für einen Demokraten, Klammer auf, in einer Stadt, in der, glaube ich, noch nie ein Demokrat nicht gewonnen hat, wenn er angetreten ist. Weil halt, das ist halt eine demokratische Stadt. Da können Sie genauso gut in Washington DC eine Abstimmung abhalten und sich wundern. Mann, Donald Trump, klassische Niederlage, 90% für die Demokraten, weil das halt so ist in Washington DC und in New York halt auch. Jetzt hat es aber der linke Demokrat gewonnen. Kommunist würde ich ihn nicht nennen, das macht Donald Trump. Aber so Mainstream-mittig ist er jetzt auch nicht.
Ich find's
und ist
lustig.
Das jetzt ein Erfolg für Donald Trump oder eine Niederlage?
Ich finde es lustig, dass jetzt endlich die wichtigste Stadt der Welt wird jetzt endlich kommunistisch regiert. Das ist natürlich jetzt für einen Altlinken wie mich ein später Hoffnungsschimmer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erleben darf. Es freut mich. Also ich bin froh. Der Sieg des Kommunismus ist jetzt also praktisch errungen. Er selber nennt sich ja nur einen Sozialisten. Nun muss man sagen, dass aus amerikanischer Sicht die Begriffe Kommunismus, Sozialismus, selbst Liberalismus ganz was anderes bedeuten als bei uns. Deshalb weiß man auch gar nicht so genau, was das eigentlich heißt. Ich vermute mal, er ist in unserem Koordinatensystem wahrscheinlich einfach so ein Mitte-Links-Sozialdemokrat, vermutlich.
Ja, ich glaube schon. Ein linker Sozialdemokrat, aber halt ein Sozialdemokrat.
Was halt für amerikanische Verhältnisse natürlich schon krass extremistische Position ist, auch Backe, ja. Was ich aber viel lustiger finde, ist, er ist Moslem und was ich heute gelesen habe, das wusste ich nicht, zeigt, wie ungebildet ich bin, er ist erst seit 2019 amerikanischer Staatsbürger. Ich meine, das ist natürlich der Hammer. Er wurde in Uganda geboren und ist erst seit 6 Jahren, hat er erst den Pass. Da muss sich jetzt also niemand Sorgen machen, er kann nicht Präsident werden nach der gegenwärtigen Gesetzeslage. Da gilt für ihn das Gleiche wie für Arnold Schwarzenegger. Der wäre ja ein sehr, sehr guter Präsident geworden.
Glaube ich auch.
Ja. Er hatte das Schwert von Conan dabei, ein großes Video, wie Arnold Schwarzenegger mit dem Schwert von Conan Trump praktisch versucht, die Leviten zu lesen. Das wird dieser hier, also egal, das klappt jetzt hier nicht. Nein, die Wahrheit ist natürlich, das wissen Sie ja auch, deshalb grinsen Sie ja auch so blöd, ist nicht blöd, das ist gemein. Sympathisch. Gewinnend. Deshalb grinst der Kollege Blum auch so gewinnend. In Wahrheit ist das natürlich das größte Geschenk, was Trump sich überhaupt denken konnte, der Sieg dieses Typen.
Ja.
Was Besseres kann ihm ja gar nicht passieren. Denn dieser Mann ist natürlich von den politischen Vorstellungen des normalen Wählers in überall in Amerika, außer New York, so weit weg, dass Trump jetzt nur noch sagen muss, das ist übrigens das Gesicht der demokratischen Partei. Wenn ihr demokratisch wählt, wählt ihr den sozialistischen Moslem aus New York, der wahrscheinlich auch für Schwule ist und so. Und bam, dann war es das für die Demokraten. Ja.
Das könnte sein, ja. Weshalb so überraschend ist, dass die Verzweiflung der New Yorker über die ganze Lage so groß gewesen sein muss, dass sie den gemäßigten Demokraten Cuomo, der vielleicht natürlich schon zu lange einer Familie von Politikern aus der Elite in Anführungsstrichen angehört, eben nicht gewählt haben. Also den komischen Republikaner, den haben sie mit 8% nach Haus geschickt. Cuomo hat, glaube ich, 39 gemacht und eben, ja, Mamdani etwas über 50. Also ich glaube auch, es ist ein interessantes Experiment, ob das, was er angekündigt hat, wirklich geht. Also einen Mietendeckel, freie Public Transport, also freien ÖPNV und. Indem man in der Stadt Leute besteuert, die ja die Stadt theoretisch auch verlassen könnten. Also ob das wirklich funktioniert, ich weiß es nicht. Jetzt haben es die Leute so gewählt und so gewollt, dann kriegen sie es. Aber es ist natürlich auf dem Weg zu einer schlagkräftigen demokratischen Partei, die den Nachfolger von Donald Trump wenn er überhaupt nochmal wählen lässt, herausfordern kann mit Aussicht auf Erfolg. Auf diesem Weg ist es ein Schritt zurück. Tut mir leid.
Ja, es ist, ich glaube, es ist ein Hoffnungsschimmer und vielleicht auch ein, so eine Seelenlabsal.
Aber
eine
es ist kurze doch mehr Befriedigung. Für uns.
Ja, ja,
für es ist doch für uns von hier aus betrachtet.
Ja.
Wie gesagt,
aber
wir stimmen
die Amerikaner
jetzt in Jubelgesänge ein. Trump ist schlagbar. Ja, wow, in New York.
Ja, naja, aber das zeigt nur, wie runtergerockt sozusagen das Anti-Trump-Lager ja inzwischen ist. Das zeigt es ja. Ich bin übrigens, ich finde es interessant, ich bin gerade, ich erzähle jetzt was Privates. Was halb Privates?
Von dem Wallaby?
Nein, ich
war
gerade.
Wie geht's
jetzt? Hör dir mal zu. Ich war gerade bei so einer Veranstaltung, wo ich verlasse ja selten das Haus und bin auch selten bei solchen Veranstaltungen, aber da hat die American Academy eingeladen hier in Berlin, weil der Herausgeber und die wichtigsten ReporterInnen des Atlantic, ja, das ist dieses wirklich sehr gute amerikanische Magazin, hier in Berlin waren und da waren auch Kollegen von der New York Times und so weiter. Und lauter so Berliner Hauptstadtjournalist. War komisch, dass Sie nicht da waren, Blom. Hat mich gewundert, dass Sie offenbar da vielleicht nicht eingeladen waren. Naja, was soll's. Jedenfalls, die saßen da alle und waren alle, haben im Grunde nur darüber geredet, wie Trump ist, wie doof der ist und wie man ihn verhindern hätte müssen und wie man ihn jetzt abwählen muss und was man tun muss gegen ihn und gegen die AfD und ich weiß nicht was und so. Und ganz zuletzt habe ich mit zitternder Stimme, weil da eben so viele Leute und ich bin jetzt auch im englischen Sprachen nicht so fließend, dass ich da jetzt immer so vor so großen Gruppen habe ich dann gesagt, aber ich habe das Gefühl, ihr seid alle wie so Kriegsreporter, die eigentlich in so einen Krieg gezogen sind, um darüber zu berichten, die dann aber doch beschließen, selber zur Waffe zu greifen und in den Kampf mit einzugreifen. Ist das euer Job, Trump abzuwählen und die AfD zu verhindern? Das wusste ich gar nicht. Ist es nicht euer Job, darüber zu berichten, es zu analysieren und zu verstehen? Seid ihr Partei in diesem Kampf? Und dann hat der Typ gesagt so, ja, we are not going to war, we are going to work. Was halt zeigt, cooler Typ, guter Spruch, schnell mal so aus der Lameng. Aber verstehen Sie mein Problem?
Ja, wenn es zum missionarischen Feldzug wird, führt es in aller Regel zum Gegenteil dessen, was man damit bezwecken will. Siehe die Klimaschutz, wie soll man sagen, Euphorie beziehungsweise mitunter dann eben auch missionarische Übergriffigkeit bei manchen Klimaschutzdebatten, Klimaschutzbewertungen, Klimaschutzgesetzen in Deutschland mit dem Ergebnis, neben vielen anderen Gründen ein Grund, des Absturzes der Grünen Partei, die das so sehr auf die eigenen Fahnen geschrieben hatte, und mit einem mittleren Backlash für die Idee des Klimaschutzes und einem mittleren, kleineren Rollback, man wird sehen, wie weit der geht, eben der Klimaschutzgesetzgebung gerade erst passiert auf dem Level der Europäischen Union. Jetzt beginnt ja die Klimaschutz-große Tagung, die COP. Da wird man das wahrscheinlich noch deutlicher sehen, dass im Moment, naja, der alte Klempner sagt, nach fest kommt ab, die Schraube ein bisschen hart angezogen war und noch ein bisschen, dann macht es Peng, dann ist sie abgeflogen. Und in dem Zustand befinden wir uns jetzt. Und das ist genau das, was bei Trump eben auch passiert ist. Ich glaube, so je mehr die normalen, ordentlichen, anständigen Medien auf ihn eingedroschen haben und sich zum Teil einer Kampagne gemacht haben gegen ihn, vielleicht sogar aus moralisch nachvollziehbaren Gründen, aber eben handwerklich dann schlecht, beziehungsweise in einer Rollenverwechslung, so sehr haben sie seinem Sieg, seinem zweiten, über die Hürde geholfen. Das ist einfach so. Gleichzeitig ist es ja nun ein Jahr im Amt, der Mann. Und ich finde, er hat doch echt eine Menge kaputt gekriegt. Und dann sagen manche Blätter jetzt, manche Kommentatoren sagen, ja, aber der hat uns allen die Augen geöffnet, dass wir jetzt mehr für die Verteidigung zahlen müssen. Da würde ich sagen, die Augen hat uns Wladimir Putin geöffnet, wenn überhaupt. Und ja, aber die Wirtschaft in den USA ist gar nicht so schlecht dran. Naja, würde ich sagen, das ist mal ein schönes Strohfeuer, wenn überhaupt. Und die Preise steigen. Und meine Lieblingsszene in der letzten Woche war nicht das mit den Atlantic-Journalisten, da war ich nämlich gar nicht, sondern ein Interview mit CBS, mit 60 Minutes. Also einer sehr, sehr renommierten Nachrichtensendung. Wo Donald Trump einfach mehrfach leugte, dass die Preise im Lebensmittelladen gestiegen seien. Sie sind eindeutig gestiegen. Jeder weiß das. Jeder kann es sehen. Jeder kann das nachprüfen. Und er leugnet es einfach. Und damit, finde ich, fällt sein ganzes Jahr, erstes Jahr Amtszeit unter ein kleines Brennglas. Er ist gewählt worden, unter anderem, weil die Preise zu schnell gestiegen sind unter Joe Biden. Jetzt steigen sie weiter, in Teilen sogar schneller, weil er halt Mist gebaut hat Und das will er jetzt nicht wahrhaben und darum leugnet er es einfach. Das ist Donald Trump.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich bin auch Ihrer Meinung, dass es den Medien nicht im ausreichenden Maße gelungen ist, Trump kommen zu sehen, zu verstehen, wie es dazu kam, dass er gewählt wurde. Und ehrlich gesagt ist es jetzt ja auch so, dass wir alle wahrscheinlich auswendig können, was er alles verbockt und zerschlagen hat. Man sich aber fragen muss, ob die Leute, seine Wähler in den Vereinigten Staaten, das auch so empfinden. Ich glaube, dass die wirtschaftliche Entwicklung und die Inflation in Amerika nicht so katastrophal jetzt sind, wie sie schon sein müssten, wenn die Leute Recht behalten hätten, die gesagt haben, wenn Trump diese Politik macht, zum Beispiel mit den Zöllen und so weiter, wenn sich das sozusagen so bewahrheitet hätte. Das bedeutet, die Realität, die ja letztlich entscheidend ist für die Wahlentscheidung der Wähler, ist immer noch eine, die offenbar von den klassischen Medien aus irgendwelchen Gründen, und das meine ich jetzt ohne Sarkasmus, das verstehe ich gar nicht so richtig, nicht richtig wahrgenommen wird. Es liegt vielleicht wirklich an der sozialen Zusammensetzung der Journalisten selber. Also wenn Sie heute gesehen haben, wo ich da bei dieser Veranstaltung war, wer da so saß, das war einfach ein komplettes liberales Ostküsten-Establishment, also von amerikanischer Seite und von deutscher Seite ja letztlich auch. Diese Leute verstehen natürlich überhaupt nicht, warum jemand die AfD in Thüringen wählt. Das checken die einfach nicht. Und während ich hier sitze und das alles nicht verstehe und so vor mich hin blubbere, weil ich nichts verstehe, ist es halt so, dass Trump und Herr Xi, der aus China, die Welt unter sich aufteilen und wir gucken da eh nur zu und können da nichts machen, weil wir Europäer sind marginalisiert. Friedrich Merz, der große Außenkanzler, Friedrich Merz, von dem kennen die nicht mal die Telefonnummer, weil warum auch, er hat denen eh nichts zu sagen. Das ist alles ein bisschen scary.
Ja, er hat ihnen nichts zu sagen. Also nehmen wir mal jetzt die Europäische Union. Die steckt jetzt wirklich in einem Dilemma. Und das wird ganz spannend zu sehen, wie sie das lösen, beziehungsweise zu welcher Tür sie versuchen, da rauszukommen. Nämlich, wir sind der Kontinent des Freihandels, wir sind der Kontinent des Binnenmarktes mit der Europäischen Union, also des grenzenlosen, schrankenlosen Handels, weil das gut ist für alle. Dieser Gedanke, der stammt ja nicht aus Europa, sondern der stammt letztlich aus den USA und hat die Welt 50, 60 Jahre lang echt reicher gemacht, Millionen, hunderte von Millionen Menschen aus der Armut geholt, Globalisierung, Kapitalismus. So, jetzt wenden sich China schon immer auf einen ganz bestimmten Weg dieser Globalisierung, der mit ganz freien Märkten bestimmt nichts zu tun hat und die Amerikaner eben auch. Und da bleiben wir jetzt in der Mitte mit den Europäern und können uns überlegen, spielen wir jetzt mit denselben schmutzigen Tricks wie die und legen irgendwelche Zölle auf irgendwelche Produkte, die wir hier nicht drin haben wollen, weil sie womöglich wirklich unter Dumpingbedingungen zustande gekommen sind, so wie der chinesische Stahl. Oder sagen wir, nee, unsere Werte sind uns was wert. Wir lassen unsere Grenzen weitgehend offen und tun so, verhalten uns so, als gäbe es den freien, geregelten, einklagbaren Welthandel und Wettbewerb immer noch. Was würden Sie machen, Augstein?
Blume, als alter linker Gaullist, der ich bin, wundert es Sie natürlich nicht, wenn ich jetzt sage, natürlich müssen die Europäer mithalten, und zwar mit dem, was sie können. Ich weiß gar nicht, ob Zölle so das Entscheidende sind. Vielleicht sind Zölle auch das Entscheidende. Wichtig ist erstmal, sich klarzumachen, dieses freie Welthandelssystem gibt es nicht mehr.
Das weiß doch jeder.
Ja gut, dann müssen Sie jetzt aber auch nicht sich die Frage stellen, ob wir noch nach den Spielregeln dieses Welthandelssystems spielen sollen. Die Antwort ist bereits gegeben, nein, weil die anderen tun es ja auch nicht. Dann können wir es auch nicht machen.
Warum aber denn das nicht? Das ist doch die Frage. Warum denn nicht? Nach innen tun wir es doch auch. Wir führen doch jetzt nach innen nicht plötzlich Zollschranken
ein. Aber wir machen,
nur weil China Zollschranken oder die USA überlegen uns.
Aber wir überlegen uns natürlich jetzt, mit wem wir nach diesen Regeln spielen können und mit wem nicht. Und wenn man sozusagen anfängt, so zu differenzieren, ist bereits das System ja erodiert. Wenn man sagt, die Kanadier sind im Prinzip gleichgesonnene Verbündete in einem liberalen internationalen System, also macht man solche Regeln mit ihnen, weil man sich darauf verlassen kann, dass sie sich auch daran halten. Die Amerikaner und die Chinesen sind halt nicht, also muss man die anders behandeln, dann finde ich das völlig normal. Aber Zölle sind ja nur die eine Seite, ist ja nur die negative Seite sozusagen. Die Frage ist ja die positive, also die kreative Seite, nämlich Industriepolitik. Das ist natürlich viel, viel wichtiger. Wir brauchen natürlich jetzt eine ganz andere Form von europäischer Industriepolitik. Und übrigens, warum kaufen die Deutschen heute immer noch amerikanische Kampfflugzeuge in den USA, wo Trump auf den Knopf drückt, dann fliegen die hier gar nicht mehr bei uns? Ich meine, spinnen wir eigentlich? Geben das Geld jetzt immer noch dahin? Dann lass uns doch bitte französische oder schwedische Kampfflugzeuge kaufen oder dieses Projekt endlich vorantreiben, ein europäisches Flugzeug zu entwickeln. Meinetwegen, aber nicht jetzt immer noch den Amerikanern Geld dafür geben. Ist ja Wahnsinn. Oder eben die Frage digitales Zahlungssystem. Warum sind alle digitalen Zahlungssysteme amerikanische, jedenfalls in unserem Teil der Welt. In China ist das anders. Mastercard, Visa, American Express, PayPal, das sind alles amerikanische Systeme. Das ist doch ein Irrsinn. Natürlich brauchen wir ein europäisches digitales Zahlungssystem.
Augstein, da würde ich ein bisschen Fairness walten lassen. Also was so ein Zahlungssystem angeht, geht das auch nur über den Markt. Das können Sie nicht oktroyieren. Und der Markt ist verteilt. Und wir dachten, und wie ich finde, 70 Jahre lang zu Recht, die Amerikaner machen keinen Mist mit ihrer Marktstellung. Jetzt ist das anders und wird man sich anders orientieren müssen. Ich fürchte, das dauert einen Moment. Und bei den Flugzeugen ist es noch ein anderer Grund. Bei den Flugzeugen ist es schlicht so, dass wir die Amerikaner bei Laune halten müssen, solange sie unsere Sicherheit garantieren. Und selbst wenn man sich bei weitem nicht mehr voll darauf verlassen kann, ist es immer noch besser als gar nichts. Und dazu müssen Sie Onkel Donald bei Laune halten.
Schutzgeld zahlen?
Ja, exakt.
Wow, okay. Ja, wusste ich nicht, dass wir schon so weit sind. Also Franz Josef Strauß hätte das anders gemacht. Franz Josef Strauß, der seinerzeit eine wichtige Rolle auch bei dem Airbus-Projekt gespielt hat, der hätte gewusst, was jetzt wichtig ist. Schade, dass wir solche Politiker nicht mehr haben, wie Franz Josef Strauß, sage ich jetzt mal so.
Naja, sicherlich. Der Airbus-Moment, übrigens auch der Handy-Standard, GSM, ist ein europäischer Standard. Da hatten industriepolitisch sich die Europäer, da waren sie auch noch ein bisschen weniger an Staaten in der Union, geeinigt und haben diesen Standard global durchgesetzt. Wunderbar. Oder dieser Standard hat sich global durchgesetzt, weil er halt ein guter Standard war. Mindestens mal ein wettbewerbsfähiger, wie man an den Airbus-Fliegern sehen kann. Und sowas braucht es wieder, insbesondere in der Verteidigung, sehe ich auch so. Da werden ganz viele Nationalstaaten über ihre, wie soll man sagen, über ihren Schatten springen müssen. Aber das Problem ist halt, dass ja der Spaltpilz im Inneren der Europäischen Union schon sichtbar ist. Also wollen Sie wirklich eine Verteidigungsunion machen? Frage ich jetzt einfach mal mit Frankreich, wenn Sie befürchten müssen, dass in 2 Jahren eine Partei dort die Präsidentschaft übernommen hat, Frau Le Pen oder ihr Ziehsohn Bardella, die alles, was sie dann über das neue europäische gemeinsame Kampfflugzeug wissen müssen, bei denen abrufen können und dann nach Moskau schicken können. Denn diese Partei wurde tatsächlich aus dem Kreml finanziert. Vielleicht haben die da noch Schulden. Und vielleicht reicht denen dann zum Abzahlen auch eine Blaupause unseres schönen neuen Fliegers. Also da würde ich mich jetzt schon überlegen, ob ich die nationale Verteidigung Deutschlands tatsächlich an zentraler Stelle auf ein Land abstütze, von dem ich nicht weiß, ob es nicht übermorgen dem anderen Lager angehört.
Ah, ich meine, wir haben die Wahl zwischen dem Schutzgeldmafioso Donald Trump oder der verdeckten Russen-Olga aus Paris. Finde ich interessant.
Ich würde übrigens Schutzgeld lieber in Rubel zahlen,
ja,
weil der ist nichts wert.
Ja, da löst sich sozusagen unser Gespräch in ein kleines Logikwölkchen auf und ich verabschiede Sie bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.
Ich bedanke mich auch ganz außerordentlich für dieses Gespräch.
Ganz herzlich, vielen Dank.
Übrigens, vielleicht das noch hinterher. Ich möchte auch einen Fehler einräumen.
Oh ja?
Ich möchte noch einmal die Aufmerksamkeit auch auf meine Schwächen lenken, weil ich weiß auch nicht wieso. Nämlich vor einem Jahr, am Abend des 6. November 2024, am Morgen war klar geworden, Donald Trump ist der nächste US-Präsident und am Abend tagte eine Koalitionskrisenrunde, gut, die tagte da jeden Tag, aber egal, eine Koalitionskrisenrunde und alle dachten, heiliges Kanonenrohr, das könnte jetzt aber zu Ende gehen. Und dann wurde ich live im deutschen Fernsehen bei RTL und NTV gefragt, Nikolaus, glaubst du, dass die jetzt wirklich auseinanderbrechen? Und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, sagte ich um 18.48 Uhr, weiß ich noch ganz genau. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Herr Scholz, Herr Habeck und Herr Lindner an dem Tag, an dem Donald Trump wiedergewählt ist und mutmaßlich die Welt in die Luft sprengen wird, ihre eigene Koalition in die Luft sprengen. Nicht an diesem Tag, vielleicht bis zum Wochenende, wahrscheinlich sogar, aber nicht fucking an diesem Tag. Und diese Vorhersage hat genau 2,5 Stunden gehalten, da hatten sie die Regierung auseinandergesprengt. Ein Jahr Trump ist nämlich auch ein Jahr Ampel aus. Auf Wiedersehen.
Ich wusste gar nicht, dass man sie bei RTL duzt. Das mache ich anders.
Tschüss.